SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Der NATO-Gipfel in Den Haag hat begonnen. Inhaltlich ist noch nicht so viel passiert, aber ein Foto, das ging um die Welt. Zu sehen sind lauter ziemlich dunkel gekleidete Personen, überwiegend Männer. Nur eine Frau sticht heraus. In einem gelb-hell-senffarbenen, sehr eleganten Hosenanzug. Die niederländische Königin Maxima. Wahrscheinlich der Vorteil von Royals, dass sie sich nicht ganz so an eine meistens ziemlich langweilige Kleiderordnung halten müssen. Links neben Maxima steht der französische Staatspräsident. Den US-Präsidenten hat die Gipfelregie auf die andere Seite gestellt, neben König Willem-Alexander. Man kann ja nie wissen, was Donald Trump plötzlich anstellen würde. Unser Korrespondent Ralf Borchert, der berichtet aus Den Haag über einen US-Präsidenten, von dem man nie so richtig weiß, wie er sich verhalten wird.
Schon zu Beginn des Gipfels hat Trump seine Unberechenbarkeit demonstriert. Er machte eine persönliche Textnachricht von NATO-Generalsekretär Rutte öffentlich. In der Nachricht nennt Rutte das Vorhaben der NATO-Staaten, künftig 5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, Trumps Sieg. Offenbar ein Versuch, Trump wohlwollend zu stimmen und Streit beim Gipfel von vornherein auszuschließen. Das königliche Abendessen zum Auftakt verlief atmosphärisch störungsfrei. Heute wollen die 32 NATO-Staaten in einer gut zweistündigen Arbeitssitzung ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Ende des Kalten Kriegs beschließen. Bundeskanzler Merz hat die Entscheidung historisch genannt und betont, Deutschland sei bereit, eine Führungsrolle zu übernehmen. Enttäuschend ist das kurze Gipfelprogramm für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er ist diesmal nicht zur zentralen Arbeitssitzung eingeladen, hofft aber noch auf ein bilaterales Treffen mit Trump.
Auch die Lage im Nahen Osten dürfte heute Thema auf dem NATO-Gipfel in Den Haag sein und wie stark der Iran nach 12 Tagen Krieg geschwächt ist. US-Medien berichten, dass die 3 iranischen Atomanlagen nicht zerstört worden sind. Möglicherweise haben die US-Luftangriffe das Atomprogramm nur um einige Monate zurückgeworfen. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Hufer.
In einer ersten Einschätzung des US-Geheimdienstes heißt es angeblich, dass das Bombardement vom Wochenende die unterirdischen Atomanlagen nicht zerstören konnte. Neben anderen berufen sich die New York Times und der Sender CNN auf Beamte, die mit dem Bericht des militärischen Geheimdienstes vertraut seien. Präsident Trump hatte nach den US-Angriffen betont, dass die Atomanlagen in Isfahan, Natanz und Fordu zerstört wurden. Die Sprecherin des Weißen Hauses Leavitt kritisierte die Veröffentlichung des als streng geheim eingestuften Gutachtens und nannte die Einschätzung schlicht falsch.
Der UN-Sicherheitsrat in New York hat sich auch erneut mit dem iranischen Atomprogramm befasst. Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran stieß dabei auf breite Zustimmung. Informationen von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Schon vor Beginn der Diskussion im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres an Israel und Iran appelliert, die Waffenruhe einzuhalten. Die Menschen in beiden Ländern hätten schon zu viel gelitten. Er hoffe, dass nun auch eine Waffenruhe in Gaza möglich sei. Auch im UN-Sicherheitsrat begrüßten alle Mitgliedstaaten das Ende der Kämpfe zwischen Israel und Iran. Gleichzeitig wurde Iran aufgefordert, nun einem neuen Atomabkommen zuzustimmen.
Ins Inland. Bundesfamilienministerin Karin Prien will sich dafür einsetzen, dass der Bundestag mehr Geld für die Opfer von Kindesmissbrauch bereitstellt. Das hat die CDU-Politikerin der Rheinischen Post gesagt. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Hintergrund ist ein Antragsstopp beim sogenannten ergänzenden Hilfesystem, über das Betroffene von sexuellem Missbrauch Geld für Therapieberatung oder medizinische Leistungen erhalten. Rückwirkend zum 19. März kann nichts mehr beantragt werden, weil die geplanten Haushaltsmittel nicht reichen. Deshalb hatte der Bundesrechnungshof verlangt, dass der Fonds sexueller Missbrauch aufgelöst wird. Die Ministerin will nun das System bis Anfang kommenden Jahres neu aufstellen. Nach Ministeriumsangaben haben bisher knapp 36.000 Betroffene Hilfe beantragt. Rund 165 Millionen Euro wurden ausgezahlt.
Viele Lehrer sind mit ihrem Beruf sehr zufrieden, sprechen aber von zu hoher Arbeitsbelastung. Das ist das Ergebnis des Schulbarometers der Robert-Bosch-Stiftung in einer repräsentativen Befragung von mehr als 1.500 Lehrkräften. Unsicher fühlen sich viele Lehrer beim Umgang mit künstlicher Intelligenz im Unterricht. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion mit den Einzelheiten.
Die Mehrheit der Lehrkräfte steht Anwendungen wie ChatGPT durch ihre Schüler kritisch gegenüber. Sie warnen, dass dadurch soziale und kommunikative Fähigkeiten verkümmern und auch das kritische Denkvermögen schrumpft. Die größte Herausforderung im Schulalltag stellt jedoch nicht die KI, sondern das Verhalten der Schüler selbst dar. 42% der Befragten sehen das als Hauptbelastung. Besonders stark betroffen sind Lehrkräfte an Hauptreal- und Gesamtschulen. An zweiter Stelle nennen die Befragten die hohe Arbeitsbelastung und den chronischen Zeitmangel. Die Demokratiebildung in der Schule halten weniger als die Hälfte der Lehrkräfte für ausreichend.
Für gesetzlich Krankenversicherte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist es oft schwierig, einen Arzttermin zu bekommen, sowohl bei Fach- als auch bei Hausärzten. Das zeigt eine aktuelle Recherche des SWR. Die Einzelheiten von Katharina Forstmeier.
Nur ein Bruchteil aller Arztpraxen bietet über das Online-Portal 116-117 Termine an. Nur bei etwa 1% aller rheinland-pfälzischen Hausarztpraxen wurden Termine angezeigt. In Baden-Württemberg waren es rund 3%. Bei Fachärzten hat nicht einmal jede 5. Praxis freie Termine gemeldet. Patienten müssen deshalb oft weite Wege zurücklegen, um zum Arzt zu kommen. Den Terminservice betreiben die kassenärztlichen Vereinigungen der Bundesländer. Sie schreiben auf Anfrage, die Praxen hätten einfach keine Termine frei. Das Gesundheitsministerium plant eine Reform der Terminvergabe. Facharzttermine sollen in Zukunft nur noch über den Hausarzt oder über die 116-117 vermittelt werden.
Zum Sport. Bei der Club-WM in den USA hat der deutsche Fußballmeister Bayern München sein letztes Vorrundenspiel verloren. Gegen Benfica Lissabon stand es am Ende 0:1. Aus der Sportredaktion berichtet Taufik Kalil.
Diese Niederlage tut weh. Mit 0:1 unterliegen die Münchner Benfica Lissabon, das in bislang 13 Spielen nie gegen die Münchner gewinnen konnte, und verlieren damit nicht nur Platz 1 in ihrer Gruppe, sondern auch fast 2 Millionen Euro Prämie, die es für einen Sieg gegeben hätte. Am Ende ist die Niederlage ärgerlich, weil die Bayern in der zweiten Hälfte viel getan haben, um den schwachen Auftritt aus Durchgang 1 zu kompensieren. Im Achtelfinale treffen die Münchner nun am Sonntag in Miami auf Flamengo aus Rio de Janeiro, und die haben ihre Gruppe souverän gewonnen und dabei auch Chelsea geschlagen.
Und heute Abend spielt dann Borussia Dortmund sein letztes Vorrundenspiel bei der Club-WM. Gegner ist die südkoreanische Mannschaft von Ulsan HD. Das Rennen um die deutsche Basketballmeisterschaft ist wieder offen. Das Ulmer Team verlor sein Playoff-Heimspiel am Abend mit 53-67 gegen Bayern München. Damit fällt die Entscheidung im abschließenden 5. Spiel der Best-of-5-Finalserie erst morgen. Aus Ulm, SWR-Sportreporter David Luding.
16 Heimspiele in Serie hatten die Ulmer gewonnen. Sieg Nummer 17 hätte die zweite deutsche Meisterschaft nach 2023 bedeutet. Doch die Schwaben verspielten ihren Matchball, taten sich von Anfang an schwer. Die Gäste aus München fanden besser in die Partie, führten nach den ersten 10 Minuten 19-13. Der zweite Teilabschnitt, der beste der Ulmer. Angeführt von Nationalspieler Nelson Weidemann kämpften sich die Gastgeber zurück. Halbzeitstand 32-32. Nach der Pause die Bayern wieder spielbestimmt und mit der besseren Wurfquote. Vor allem der US-Amerikaner Shabazz Napier überzeugte und war mit 15 Punkten bester Werfer des Spiels.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt uns einen Hochsommertag bei 27 bis 35 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir sind mittendrin in einer Hitzewelle. Sie haben es gerade gehört. Die anhaltenden hohen Temperaturen sind eine Belastung für Körper und Psyche. Deshalb ist es wichtig, aufzupassen und sich zu schützen. Denn heiß kann auch schnell mal zu heiß werden, erklärt Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Ganz wichtig, nicht nur unser Körper arbeitet bei Hitze auf Hochtouren, um uns runterzukühlen, auch die Psyche ist betroffen. Wenn die Temperaturen steigen, dann steigt auch das Risiko für psychische Erkrankungen, warnt das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Bei Hitze steige die Zahl der aggressiven Zwischenfälle, es komme zu mehr Notaufnahmen in Akutpsychiatrien und sogar die Zahl der Suizide steige, wenn es heiß ist. Und unser Körper steht ebenfalls unter großem Stress, um zu verhindern, dass das System überhitzt. Er muss seine Temperatur konstant auf 37 Grad halten. Das ist nötig, damit die lebensnotwendigen Stoffwechselprozesse stattfinden können. Steigt die Körpertemperatur zu sehr an, dann zerfallen die körpereigenen Proteine. Deshalb leistet der Körper bei Hitze Schwerstarbeit. Die Blutgefäße erweitern sich und vergrößern ihre Oberfläche, um möglichst viel Wärme abgeben zu können. Wasser wird dabei aus dem Blut über die Schweißdrüsen aus dem Körper gepumpt und wir fangen an zu schwitzen. Die Verdunstung von Schweiß auf unserer Haut kühlt dann unseren Körper herunter. Doch durch die Erweiterung der Blutgefäße sinkt auch unser Blutdruck. Das Herz-Kreislauf-System ist besonders gefordert, denn das Herz muss jetzt schneller pumpen und durch die stärkere Hautdurchblutung werden die inneren Organe mit weniger Blut versorgt. Das kann zu einer Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit führen. Wir fühlen uns schneller erschöpft. Außerdem wird warmes Blut zur Abkühlung in die Extremitäten wie Hände und Füße gebracht. Die können in der Folge anschwellen. Gerade für Kinder, ältere Menschen und Schwangere ist die Hitze besonders belastend. Kinder schwitzen viel weniger als Erwachsene und können schlechter hohe Außentemperaturen ausgleichen. Ältere Menschen schwitzen ebenfalls zu wenig, denn die Zahl der Schweißdrüsen und die Durchblutung der Haut nimmt mit dem Alter ab. Außerdem nimmt altersbedingt in der Regel auch die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems ab. Und Schwangere sind bei der Hitze besonders gefährdet, denn ihr Körper muss sowieso schon eine größere Menge Blut pumpen, um den Fötus mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Bei Hitze steigt auch das Risiko für Frühgeburten an. Eine zu hohe Hitzebelastung merken wir häufig durch Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung oder Benommenheit. Meistens hängen diese Beschwerden mit dem Flüssigkeitsverlust zusammen, der beim Schwitzen entsteht. Deshalb sollten wir bei Hitze auch mehr trinken als normal. Und außerdem, wenn irgend möglich, sollten wir draußen im Schatten bleiben und die direkte Sonne meiden.
Hitzetipps von Anja Braun.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird,
ist die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Heute geht es darum, unter welchen Umständen damals die Schutzmasken beschafft wurden. Birte Sönnigsen.
Gleich an mehreren Stellen soll es heute um die umstrittene Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie gehen. Zunächst im Gesundheits- und Haushaltsausschuss, später auch im Plenum des Bundestages. Ein Sonderbericht aus dem Gesundheitsministerium wirft dem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn schwere Versäumnisse vor. Laut Bericht hat Spahn nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilung gehandelt. Auch Warnungen aus anderen Ministerien, die eigentlich für die Beschaffung zuständig sind, blieben ungehört. In der Folge wurden zu viele Masken für zu viel Geld gekauft. Insgesamt besorgte das Gesundheitsministerium unter Spahn Masken im Wert von 6 Milliarden Euro, von denen 2/3 am Ende nicht benutzt wurden.
Unionsfraktionschef und Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird also heute wegen der Corona-Schutzmasken stärker im Rampenlicht stehen, als ihm das vielleicht lieb ist. Jim Bob Nikschas hat das zu einem Gedankenexperiment inspiriert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ich weiß, die Frage kommt durchaus etwas überraschend, aber wären Sie gerne Jens Spahn? Sie müssen nicht gleich antworten. Nehmen Sie sich ruhig ein paar Momente Zeit zum Überlegen. Nur so viel. Wären Sie Jens Spahn, dann würden Sie heute die Räumlichkeiten des Haushaltsausschusses im Bundestag kennenlernen und müssten wohl doch eine ganze Reihe von eher unangenehmen Fragen über sich ergehen lassen. Der Sonderbericht zur Maskenaffäre, Sie, also Jens Spahn, erinnern sich bestimmt. Ganz schön viel Steuergeld sollen Sie damals leichtfertig zum Fenster rausgeworfen haben, als es in der Pandemie um die Beschaffung von Schutzmasken ging. Ausgerechnet bestellt bei einem guten Bekannten von Ihnen. Auweia. Darüber gibt's sogar schon Satire-Songs im Internet. Und die Vorsitzende der Linken hat Ihnen schon nahegelegt, Ihren Job an den Nagel zu hängen. Aber vielleicht kam das in diesem Bericht auch alles ganz falsch rüber. Naja, Sie würden das heute ja sicher alles aufklären können vor den Abgeordneten, oder? Also, haben Sie es sich überlegt? Wären Sie gerne Jens Spahn?
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas. Die deutschen Landwirte treffen sich heute zum jährlichen Bauerntag. Rund 500 Delegierte des Bauernverbandes kommen dazu nach Berlin. Sein Präsident Joachim Ruckwied drängt die Bundesregierung, Zeichen zugunsten der Landwirte zu setzen. Er fordert Kosten runter, staatliche Zuschüsse rauf.
Erstes positive Signal ist natürlich der Agrardiesel. Aber das ist nur der Auftakt, das ist ein erster Schritt. Da muss ein echter Bürokratieabbau auf den Weg gebracht werden. Aber genau diese Neuausrichtung brauchen wir auch ab 26 für den Agrarhaushalt, zur Stärkung der Versorgungssicherheit und beim Umbau der Tierhaltung frisches Geld, Minimum 1,5 Milliarden Euro.
Bauernpräsident Ruckwied. Der Umweltausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages befasst sich heute mit dem neuen Jagdgesetz. Die FDP-Landeschefin, Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt, will das Gesetz nicht mittragen. Alexander Weber.
Nach Informationen des SWR sagte Schmidt wörtlich zu dem Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, können wir dem nicht zustimmen und werden dem auch nicht zustimmen. Der aktuelle Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium sieht unter anderem feste Abschussquoten für Wild vor, um den Wald zu schützen. Er soll eigentlich kommende Woche im Landtag verabschiedet werden. Gegen die geplante Gesetzesänderung gibt es bereits seit längerem Widerstand, vor allem aus der Jägerschaft. Sie fürchtet unter anderem, dass die vorgesehenen Abschussquoten zu hoch sein könnten. Für heute ist deshalb eine große Demonstration von Jägern in der Mainzer Innenstadt geplant.
Im ehemaligen Heidelberger Gefängnis Fauler Pelz endet heute der Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter. Heute sollen die letzten Insassen in den Maßregelvollzug nach Calw verlegt werden. Christian Scharf.
Rund 60 suchtkranke Straftäter wurden dort im Maßregelvollzug festgehalten und behandelt. Weil Heidelberg anfangs eine Ausweitung der Nutzung befürchtet hatte, wurde der Auszug zum Ende dieses Monats vertraglich geregelt. Der Faule Pelz in Heidelberg wird nicht mehr gebraucht, weil die Zahl der Therapieplätze im Land unter anderem durch einen Neubau in Calw erhöht wurde und die Einweisung von suchtkranken Straftätern in den Maßregelvollzug nach einer Änderung des Strafrechts sank. Das frühere Gefängnis Fauler Pelz wird künftig den Geisteswissenschaften der Uni Heidelberg zur Verfügung stehen. Ein Neubau und die Öffnung der Gefängnismauern nach außen ist ebenfalls geplant.
Am Landgericht Ellwangen beginnt heute ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Callcenter-Betrüger. Ihnen wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Die Männer sollen auch Bankkunden im Ostalbkreis und im Kreis Biberach betrogen haben. Carola Kühr.
Die Täter waren im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv. Einer der beiden Angeklagten, ein 33-jähriger Kosovare, soll in seinem Heimatland ein betrügerisches Callcenter geleitet haben. Den Opfern wurde laut Anklage am Telefon vorgespielt, sie würden von ihrer Hausbank angerufen. So sollten sie dazu bewegt werden, Geld auf ein von den Betrügern kontrolliertes Konto zu überweisen. Durch die Betrugsmasche sei ein Schaden von fast 100.000 Euro entstanden. Ermittlungen des Cybercrime-Zentrums in Karlsruhe hatten zu den mutmaßlichen Callcenter-Betrügern geführt.
In Frankfurt wird heute das Urteil im sogenannten Sommermärchenprozess erwartet. Dem Deutschen Fußballbund wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Es geht um dubiose Zahlungsflüsse rund um die WM 2006, von denen unter anderem auch Franz Beckenbauer profitierte. Wolfgang Hetfleisch.
Der damalige Chef des WM-Organisationskomitees 2006 hatte sich von einem Schweizer Geschäftsmann 10 Millionen Schweizer Franken geliehen und die Summe an einen Funktionär des Weltverbands FIFA weitergeleitet. Anklage und Verteidigung im Frankfurter Verfahren sind sich einig, dass es sich dabei um Schmiergeld gehandelt hat. Es soll geflossen sein, um dem deutschen Verband fürs Turnier einen FIFA-Zuschuss über 170 Millionen Euro zu sichern. Dieser Hintergrund ist für den Frankfurter Prozess aber nebensächlich. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der DFB Steuern hinterzogen hat, als er die Rückzahlung des Beckenbauer-Darlehens als Zuschuss für eine WM-Gala tarnte und fordert eine Geldstrafe in Höhe von 270.000 Euro. Die Verteidigung sagt, dem Fiskus sei kein Geld vorenthalten worden und plädiert auf Freispruch.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.